Es gibt sehr viele Impulse im Lauf dieses Gottesdienstes, die mir zeigen, dass jetzt auch die Predigt so ganz ideal dazu passt. Das Thema für die heutige Predigt habe ich genannt Wachsen und Stolpern. Wir kennen in unserer Gemeinde das schon vor einiger Zeit, glaube ich 20 Jahre her, dass wir auch darüber mal schon nachgedacht haben. Dieses Lied, das zuletzt gesungen wurde, Vater des Lichts habe ich nie wollen. Es klingt so esoterisch. Bis ich jetzt entdeckt habe, das ist in meinem Predigttext. Und wenn wir nachher den Predigttext hören, dann werden wir sehen, dass Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus und Ältester der ersten Gemeinde in Jerusalem, an junge Christen, die zerstreut waren im ganzen Römischen Reich, einen Brief geschrieben hat. Und mittendrin so ein Text. Mitten in der Herausforderung mit einer heidnischen Welt kommt so ein Wort. Und deshalb ist das ganz erstaunlich. Das Thema Wachsen und Stolpern beschäftigt mich, je älter ich werde. Ich habe dann darüber nachgedacht, was hätte ich vor 40 Jahren darüber gesprochen. Heute sehe ich manches einfach anders, weil man älter geworden ist. Wir haben schon darüber nachgedacht, was die jüngsten Ereignisse rund um uns herum dieses Thema extrem aktuell machen. Und ich finde es auch toll, dass das eine Fortsetzung ist von dem Jugendgottesdienst letzten Sonntag über das Fasten. Zunächst ein paar Gedanken. Das erste Wort in dem Predigtthema heißt Wachsen. Eigentlich etwas ganz Selbstverständliches. Wir denken an kleine Kinder, wenn die anfangen, unermüdlich auszuprobieren, was sie noch nicht können. Und sie lassen sich auch durch Fehler nicht irritieren, immer wieder. Wir denken an den Frühling, nach einer Winterpause, wo da alles sprießt. Leben bedeutet Wachstum, Stillstand bedeutet Tod. Leben will sich durchsetzen durch Hindernisse überwinden. Und eigenartigerweise gewinnt das Leben eben die Kraft, wenn es Hindernisse überwindet. Im übertragenen Sinn ist das auch so. Wachstum braucht Kraft, kostet einen Preis, wie beim Training eines Sportlers oder beim Versuchen eines Experiments. Das bringt mich zur Madame Curie. Wir wissen, dass die ungefähr vor 100 Jahren eine Erfinderin der radioaktiven Elemente Radium und Plutonium war. Man hat sie gefragt, dass sie unzählige Versuche gemacht hat. Und da wurde sie gefragt, 6000 Versuche soll sie gemacht haben. Und dann fragte sie jemand, hast du nicht enttäuscht aufgegeben? Hat sie gesagt, nein, ich weiß, dass 6000 Versuche in die falsche Richtung gehen. Und ich muss den richtigen Weg finden. Dass sie heute mit der Erfindung sowas, dass aus ihrer Erfindung sowas herausgekommen ist, weil wir Menschen das nicht mehr in der Hand haben, das hat sie sicher nicht geahnt. Es liegt im Wesen des Menschen, dass er seinen Lebensraum und seine Fähigkeiten erweitert. Er möchte die Welt in den Griff bekommen, das ist ganz natürlich. Er will sie uns untertan machen, das ist auch sein Auftrag. Dass er das aber eben ohne Gott macht und nur mit eigener Kraft will, das ist sein Problem und unser Problem. Bei diesem Bestreben, alles größer, schneller, reicher und höher werden zu lassen, überschätzen wir unsere Fähigkeiten. Wachstum erfolgt also nicht geradlinig. Es lässt sich nicht einfach unbegrenzt steigern. Es gibt Einbrüche, Rückschläge, Hindernisse, Blockaden. Das gehört einfach zu unserer Existenz dazu. Das Dumme ist nur, dass vieles davon eben von unserer eigenwilligen Art hervorgerufen wird und die ganzen Umweltkatastrophen, Atomschmelze, soziale, politische Unruhen, Finanzkrise, all das sind Beispiele dafür. Es gibt auch, wie wir uns sicher in persönlichen Gesprächen das auch immer wieder mitteilen, gibt es auch persönliche Einbrüche oder Irritationen oder Störungen, Erschütterungen, unerwartet schwere Krankheit, Tod eines lieben Menschen, Verlust des Arbeitsplatzes, du hast es erzählt, es gibt einige unter uns, Arbeitslosigkeit und dann Finanzkrise. Ich will da nicht alles aufzählen, aber das sind schwere Erschütterungen, Zerbruch einer eigenen Ehe, Schuld, die wir auf uns laden, Demütigungen und Verletzungen, die wir von anderen erleben. Da ist dann die Frage, wie gehen wir damit um? Erstens habe ich mir gedacht, eine typisch österreichische Art, nämlich wegschauen und ignorieren oder nicht einmal ignorieren. Wie der Vogel Strauß stecken wir den Kopf in den Sand und glauben, dass sich dadurch die Probleme lösen und irgendwie wird es schon wieder gut werden. Wir tun ganz ahnungslos und wundern uns nachher über die schlimmen Folgen. Hinter solcher einer Haltung stehen verschiedene Motive. Einmal einfach Feigheit oder Kritikscheu oder auch Bequemlichkeit. Ich mag nicht Stellung nehmen. Oder einfach Ignoranz und Blindheit. Eine zweite Möglichkeit, wie wir damit umgehen, sind dann schon tiefe Irritationen, Verzweiflungen, Panik, Kurzschlusshandlungen, weil man keinen Ausweg mehr findet und weil alles rund um einen ins Wanken geraten ist. Das führt mich zum zweiten Wort im Titel der Predigt, nämlich Stolpern. Solche Ereignisse draußen in der Welt oder auch in meinem persönlichen Umfeld erschüttern, ernüchtern. Dahinter steht, da war mal etwas fest und ist nicht mehr fest. Da war etwas einmal klar und ist nicht mehr klar. Es reißt uns aus dem Alltagstrott heraus und wir kommen ins Fragen, hat mein Leben noch Sinn? Woran soll ich mich festklammern? Und es muss ja nicht ein Erdbeben der Stufe 9 sein. Und es muss auch keine Kernschmerze sein. Schon, aber es muss etwas Herausragendes sein, damit wir zum Nachdenken kommen. Sonst bei kleineren Erschütterungen, das kennen wir, gehen wir schnell wieder zur Tagesordnung über. Mir muss aber bewusst werden, dass ich mit der Art, wie ich nun entscheide, entweder wachse oder stolpere. Dass ich in meiner Persönlichkeit stärker oder schwächer werde. Und das führt mich zu einer dritten Möglichkeit, wie wir auf solche Erschütterungen reagieren können. Nämlich hinschauen, nicht wegschauen. Hinschauen. Sich mit dem Schock auseinandersetzen. Und die eigene Lebensweise hinterfragen und ändern. Wohl uns, wenn wir merken, dass eine Blickänderung nötig ist, ein Perspektivenwechsel. Wir brauchen in solchen Krisensituationen oft auch Hilfe von außen. Wir haben das im Lied gehört. Menschen, die einen aufmerksam machen, die einen zur Seite sind, die uns aus der Gefangenschaft unserer begrenzten eigenen Sicht herausholen, befreien. Die Bibel ist voll von Berichten, wo Menschen mitten in solchen Krisen ein offenes Ohr bekommen für Gottes Reden. Die Bibel ist aber auch voll von Mahnungen, dass wir solche Störmomente ernst nehmen und daraus lernen. Die Frage jetzt in der heutigen Predigt, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist, wie schaffen wir es in solchen Krisen, in Gott verwurzelt zu sein und danach unser Leben zu gestalten? Ich möchte einen Bibelvers an die Wand projizieren, der mein Herzenswunsch und meine Bitte ist seit sehr vielen Jahren. Es gibt nichts Größeres, als wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht, wenn man auf bestimmte Speisen verzichtet oder bestimmte Regeln macht. Das haben alle erfahren, die es versuchten. Viele von uns kennen die Luther-Übersetzung besser. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht aus Gnaden. Ich verbinde diesen Vers mit einem sehr einschneidenden Erlebnis, persönlichen Erlebnis vor etwa 50 Jahren. Ich war damals auf der Rückreise von einem einjährigen Studium als Fulbright-Stipendiat in Kalifornien und nahm an einer großen christlichen Studentenkonferenz teil. Mit meinem Zimmerkollegen, mit dem ich zusammen war, der hat irgendwie gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Da hat er mich gefragt und da habe ich ihm erzählt, dass ich mich die letzte Zeit mit den Büchern von Paul Tillich, einem Theologen, beschäftigt habe. Und dieser Paul Tillich hat die Meinung vertreten, für den christlichen Glauben sei es nicht wesentlich, ob Jesus tatsächlich so und so gelehrt hat oder die und die Wunder getan hat, wie es die Evangelien berichten, sondern wir müssen dies symbolisch verstehen und die Wahrheit in unser Leben übertragen. Das hat mich eigenartigerweise so irritiert, dass mein Glaube sich in nichts auflöste. Ich hatte überhaupt keinen Griff mehr. Nichts hat mehr gepasst. Wie ich da wieder herausgekommen bin, weiß ich nicht. Ich kann es nur Gott selber und seiner unbeschreiblichen Gnade zuschreiben. Eines weiß ich, ich habe nicht aufgegeben und bin daran gewachsen. Von unserer Pflanze im Wohnzimmer habe ich diesen Bambusstab mitgenommen. Keine Strafe, Gott sei Dank nicht. An diesem Bambus merken wir, dass es in Abständen sogenannte Wachstumsknoten gibt. Diese geben der ganzen Stange Halt und Elastizität, ermöglichen, dass der Saft bis die Krone hinaufsteigt. Wenn die nicht wären, würde diese Stange zusammenknicken oder beim Wind eben nicht standhalten. Und solche Wachstumsknoten brauchen wir auch in unserem Leben. Jakobus, von dem wir schon gesprochen haben, hat einen Brief geschrieben und will den jungen Christen damit sagen, sie müssen rechnen, dass ihr Glaube getestet wird. Und er will ihnen zeigen, was sich dabei abspielt in ihnen oder bei ihnen. Und dann will er ihnen natürlich vor allem zeigen, wie sie trotz alledem ein festes Vertrauen zu Gott behalten können oder gewinnen können. Aus dem Bibeltext des ersten Kapitels möchte ich drei wichtige Aussagen herausgreifen. Die erste Aussage: Gerade in solchen Herausforderungen und Krisen brauchen wir das richtige Bild von Gott, wie uns die Bibel das zeigt. Bei allem Ernst des Themas will also Jakobus den Lesern sie ermutigen und sagen, ihr habt allen Anlass, mutig und unverzagt zu sein. Denn Gott steht euch mit seiner Liebe und Hilfe zur Seite. Und er macht das in zwei Aussagen deutlich. Zunächst einmal, das habe ich jetzt falsch, entschuldigen. Oh, noch einmal. Eins noch vorher. Ja, nein, sorry, das. Zunächst sagt er, Gott meint es gut, grundsätzlich gut, ohne Wenn und Aber mit uns. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun sollen, müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird sie ihnen geben. Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Und jetzt kommt das: lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Schöpfer der Gestirne, wörtlich vom Vater des Lichts. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichts und keine Verfinsterung. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht ein neues Leben geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen, wörtlich die ersten Früchte seiner Schöpfung. Und eine zweite Aussage. Gott möchte, dass wir zu Menschen heranwachsen, die nicht hin und her gerissen werden, sondern tief im Vertrauen auf ihn gefestigt sind. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Jakobus betont also an seine jungen Freunde, liebe Freunde, macht euch das deutlich. Die Nachfolge Jesu ist ein Prozess, ein Reifungsprozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da geht es durch Hindernisse oder über Hindernisse hinweg. Und Gottes Ziel ist aber, dass wir ein eindeutiger, nicht und her schwankender, ein vollkommener Mensch werden wie Jesus. Und wenn wir dieses Wort vollkommen hören, dann klingt es bei uns nach unserem aufgeklärten griechischen Verständnis perfekt, ohne Fehler. Die Bibel hat ein anderes Verständnis. Wenn sie von vollkommen her spricht, dann heißt das vollständig, ans Ziel gekommen. Alle Bereiche sind erfasst oder unversehrt, das heißt komplett. Es fehlt nichts mehr. Es geht also um Echtheit, um Ganzheit, um Heilwerden. Dass Glauben und Leben nicht mehr auseinanderklafft, sondern zusammenpasst. Und dass wir nicht nach außen tun, als ob alles in Ordnung wäre, aber im Inneren ganz anders leben. Heute sagt man dazu identisch oder authentisch. Alle Bereiche unseres Lebens, denken, wollen, fühlen, handeln, unsere Beziehungen, soll eben durch die Verbundenheit mit Jesus erfasst werden. Und auch wenn wir versagen oder sündigen, dann darf ich dies zugeben und um Vergebung bitten. Das heißt, diese zwei Aussagen, die Jakobus an den Anfang stellt, sagt, Gott meint es gut mit dir und uns. Egal, was passiert, Gott steht zu uns. Gott hat das im Griff. Und das Zweite, er hat ein wunderbares Ziel mit uns. Er will uns aus dieser Zerrissenheit herausreißen und zur Eindeutigkeit führen. Die zweite Aussage, die erste war, ein Bild von Gott bekommen, wie die Bibel uns es zeigt. Nicht eines, wo wir in Frage kommen und sagen, ist Gott noch da, ist Gott noch mächtig? Er will uns das ganz deutlich machen. Das zweite, wir brauchen nicht nur das richtige Bild von Gott, sondern auch ein ehrliches Bild von uns selber. Viele Christen kommen in ihrem persönlichen Leben nicht im Glauben voran. Was stimmt denn bei mir nicht, mögen Sie fragen. Kaum habe ich versucht, mich in meiner Familie besser unter Kontrolle zu haben. Und dann geht mir schon wieder der Jähzorn durch. Kaum meine ich, dass ich in einem Lebensbereich im Vertrauen zu Gott vorankomme, rutsche ich in anderen Bereichen wieder in alte Gewohnheiten. Und das passiert deshalb, weil wir die Zusammenhänge über uns nicht kennen und beachten. Gordon MacDonald, den wir als Autor kennen und auch als Referent bei den Willowcreek-Kongressen, der schreibt in seinem Buch Getragen von Segen Gottes, das war mal ein Thema einer Gemeindefreizeit, wenn ich mich erinnere, er erzählt von einem amerikanischen Yachtsegler, der mit seiner Yacht alleine den Nordatlantik überqueren wollte. Er brüstete sich, dass sein Boot, er nannte es Coyote, so ausgeklügelt konstruiert und mit dem neuesten Stand der Technik ausgerüstet war, dass es nicht kentern kann. Ihr ahnt schon, was da passiert. Er hat den Kiel so schwer gemacht, dass bei den größten Wellen immer wieder das Boot nach oben zurückfand. Doch in der zweiten Woche auf See passierte ein Unglück. Danach fehlte vom Segler und dem Boot jede Spur und man fand dann einige Tage später das Boot Kiel oben im Wasser treiben. Er wurde nie selber aufgefunden. Was war geschehen? Die schweren Kielgewichte unter Wasser waren abgebrochen, weil er offenbar beim Bau des Schiffes die Verbindung zwischen dem Schiffsrumpf und dem Kiel nicht stark genug gemacht hat. Das war die Schwachstelle. Die hat er unterschätzt. Und dieses Ereignis ist für MacDonald das Schlüsselbild für sein Leben. Er selber ist infolge einer ehelichen Untreue in eine große Krise gekommen. Aber er hat Gottes Gnade erfahren, denn durch die Treue seiner Frau und mit Hilfe von Freunden kam sein Lebensschiff wieder hoch. Ihm wurde deutlich, dass die lebendige Beziehung zu Christus, zu Gott nicht abreißen kann, darf, wenn wir in Krisen kommen. Wir brauchen also ein ehrliches Bild von uns selbst. Und deswegen macht uns Jakobus klar, wie das aussieht oder was da passiert. Nämlich, er zeigt das in drei Etappen. Zunächst sagt er, wir haben die Möglichkeit zu wählen. Dann sagt er, wir sind Menschen, die versucht werden, verführt werden. Und das dritte ist, wir stehen in Gefahr, das zu vertuschen. Wir haben die Möglichkeit zu wählen. Wir wissen das, dass wir Bedürfnisse haben, aber dass wir auch innere Wertmaßstäbe haben, die uns wichtig sind. Und dann kann es immer wieder passieren, dass diese Bedürfnisse, die ja an sich nicht schlecht sind, mit dem, was wir als wert und wichtig ansehen, in Konflikt geraten. Ein Beispiel aus den letzten Tagen. Ich war jahrzehntelang in verschiedenen leitenden Aufgaben tätig und habe alle möglichen Unterlagen, Akten gesammelt und geordnet und was weiß ich. Ich habe also Schränke voll von Unterlagen, die ich nicht mehr brauche. Wie kriege ich sie los? Das ist ein Beispiel für viele andere Dinge auch. Ich glaube, das kennt ihr sehr gut. Als mir deutlich wurde, ich muss entrümpeln, ich muss das angehen, war es mir zunächst eine ganz große Last. Ich habe nur den Berg Arbeit gesehen. Allmählich erst ist mir deutlich geworden, was ich damit erreiche. Und da begann allmählich Freude reinzukommen. Freude und Ansporn, dass ich da endlich was loswerde. Das heißt, wir dürfen wählen. Und um das kommen wir nicht herum. Wir sind aber auch neugierige, unternehmungslustige Menschen, leider auch eigenwillig und selbstsüchtig und können selten genug kriegen. Und dadurch lassen wir uns sehr leicht verführen. Und wenn wir rundherum schauen, dann werden wir überhäuft von Angeboten und es wird immer schwieriger, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir wollen auf sicher gehen. Wir wollen ja, vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Und außerdem sind wir sehr zögerlich, uns selbst zu verpflichten und zu binden. Viele Menschen gehen also blauäugig in die Herausforderungen hinein und sind überzeugt, dass wir selber meistern können. Aus unserem Bekanntenkreis, je älter wir werden, gibt es dann auch immer ältere Leute, die auch eben ihre Familiengeschichte und die Geschichte ihrer Nachkommen erzählen und so. Aus diesem Bekanntenkreis kennen wir etliche Beispiele, wo entschiedene Christen plötzlich umfallen, plötzlich ihren Glauben über Bord werfen und ihre bisherigen Beziehungen einfach verlassen. Warum? Weil sie die Macht der Versuchung unterschätzt und ihre eigene Standhaftigkeit überschätzt haben. Verlockt werden ist noch nicht Sünde, aber daraus kann Sünde werden, schreibt Jakobus, wenn sie uns aus der engen Beziehung mit Gott herausreißt. Das dritte Problem in diesem Zusammenhang ist, dass wir es vertuschen, unsere eigenen Schwächen. Das Problem liegt, dass wir uns nicht eingestehen, wie sehr uns Verlockung vom rechten Weg ablenkt. Wir tun so, als ob immer noch alles in Ordnung ist, als ob wir noch im Einklang mit unseren Überzeugungen leben. In Wirklichkeit sind wir aber schon längst gespalten. Das innere Ziel, das wir eigentlich erreichen wollen, das zieht uns in die andere Richtung, dort, wo die Verlockungen da sind. Und schließlich kommen wir in einen Zickzackkurs und Jakobus sagt, auf Dauer geht das nicht. In diesem Zusammenhang habe ich ein Buch gelesen von einem Peter Scazzero, ein Autor, der noch auf eine andere Zwiespältigkeit hinweist. Dass er nämlich sagt, Christen vielleicht sogar Fromme überhaupt, tendieren, dass sie nach außen hin der Starke sind. Dass sie nach außen hin so zeigen, als ob sie alles meistern. Dass aber im Inneren, dort wo niemand hineinschaut, nur Gott selber, dass sie da eine schwache, gefühlarme Persönlichkeit sind. Ihr Glaube in der Überzeugung und im Kopf reicht einfach nicht hinein in die tieferen Ebene unserer Persönlichkeit. Er nennt solche Menschen Glaubensriesen und sagt aber, in Wirklichkeit sind sie Seelenzwerge. Und er vergleicht das mit einem Eisberg. Wir beschäftigen uns eigentlich nur mit dem, was das bisschen vom Eisberg, das nach oben hin sichtbar ist. Aber das, was unter der Oberfläche ist, das wird ignoriert und verdrängt. Und nun zur dritten Aussage. Die erste war, Jakobus macht uns deutlich, bitte prägt euch ein, was für ein wunderbarer Gott euch zur Seite ist im Leben. Habt kein falsches Bild von Gott, wenn ihr in Schwierigkeiten kommt. Das zweite ist, habt ein richtiges Bild von euch. Denkt daran, ihr dürft wählen, ihr seid aber versuchlich und bitte nicht vertuschen. Und jetzt die dritte Aussage. Jakobus zeigt uns, wie wir mitten in den Herausforderungen und Erschütterungen Festigkeit und Klarheit gewinnen können. Vielleicht sagen manche, das schafft man nie. Doch, hören wir Jakobus antworten, der Heilige Geist ist unser Trainer, der jeden Lebensbereich in das Bild Jesu umwandeln will. Und da schlägt er jetzt noch drei Lernschritte vor, die ich kurz anhand von Bibeltexten noch euch oder uns vor Augen halten will. Nummer eins, Anfechtungen aus Gottes Sicht betrachten lernen. Dass wir einen richtigen Blick für das, was wir an Herausforderungen haben, lernen. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, wenn ihr in mancherlei Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, das haben wir schon gelesen, führt es zur Standhaftigkeit. Und in Vers 12, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat. Wir haben keine Kontrolle über unsere Gefühle. Wir können sie nicht einfach anschalten oder abschalten. Deswegen sagt auch Jakobus nicht, fühle es als Freude, wenn du in Anfechtung fällst. Das wäre ja fast sadistisch, oder? Er sagt, betrachte es als Freude, weil du die Gewissheit hast, dass Gott in Freude und Leid an deiner Seite ist und dich durchträgt. Das müssen wir lernen. Das ist ein Gebot, das Jakobus uns gibt. Ähnlich drückt es, das kennen wir alle, Paulus in seinem Brief an die Römer aus, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinns. Das heißt, ansetzen müssen wir in Anfechtungen bei dem, was uns an Überzeugungen klar ist und nicht bei den Gefühlen. Gott erwartet, dass wir ausharren und nicht gleich aufgeben. Wie ein Leistungssportler, der sich auf einen großen Wettkampf vorbereitet, der gibt auch nicht gleich beim ersten Muskelkater auf. Jede Anfechtung birgt also die Gefahr, dass wir einen Ausweg suchen und das Ausharren abkürzen. Und nun zur zweiten Lektion, nämlich Versuchung. Die erste war Anfechtung oder das, was uns herausfordert, Erschütterung und so, aus der Sicht Gottes beachten. Das zweite ist Versuchungen widerstehen lernen. Wir kennen alle unsere besonderen Schwächen. Ich nehme an, ich kenne sie auch. Wo wir trotz Vorsätzen immer wieder schwach werden. Das kann sogar dann zu einer Sucht werden, die wir nicht in den Griff bekommen. Jakobus kennt diese Probleme auch und sagt, es gibt Hoffnung. Und so beschreibt er, wie man mit Versuchung umgehen kann. Und da ein weiterer Text. Wenn? Jawohl. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich versucht, in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Meine lieben Brüder und Schwestern, lasst euch nicht irreführen. Es ist nun sehr interessant, dass im griechischen Urtext für Anfechtung und Versuchung dasselbe Wort steht. Es hängt also davon ab, wie wir darauf reagieren. Ein und dasselbe Ereignis kann uns stärken, wachsen lassen oder zur Versuchung werden, sodass wir stolpern und fallen. Das Problem liegt also nicht bei der Situation, auch nicht bei Gott und anderen Einflüssen oder Mächten, sondern ganz allein bei uns selber. Wir haben es in der Hand, ob wir einer Versuchung nachgeben oder von Anfang an uns an Gott binden. Es ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir da beachten, dieser Vorgang betrifft nicht nur die Sexualität oder andere Suchtbereiche wie Alkohol, Rauchen, Internetspiele, Glücksspiele, sondern die vielen alltäglichen Dinge in unserem Leben wie Kritiksucht, Geiz, Arroganz, Geltungssucht. Und Jakobus rät den Lesern, bitte Gott, dass er dir hilft, dich selbst, dein eigenes Innere zu bezwingen, bevor die Versuchung von außen dich überwältigt. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber das ist sehr zentral. Und da weiß jeder, wo er auch gefährdet ist. Und das Dritte ist, die dritte Lektion, unseren Wankelmut überwinden. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben. Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht dem Meer, den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben sind. Solche Menschen können nicht erwarten, dass sie von Gott, vom Herrn etwas empfangen. Denn sie sind sich in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Jakobus vergleicht also einen unschlüssigen, hin- und hergerissenen, wankelmütigen Menschen mit einer Meereswoge, die ist den äußeren Einflüssen hilflos ausgesetzt. Solch ein Mensch lässt sich von anderen Meinungen und Ereignissen hin und her beeinflussen und umstimmen. Der heutige Predigttext lädt uns ein, dass wir im Vertrauen zu Gott mutige Entscheidungen treffen. Dann fallen die anderen Alternativen weg und wir werden geradlinig und eindeutig. Das führt zu einer unbeschreiblichen Befreiung und Freude. Und daher lasst uns das ausprobieren. Am Ende des Briefes weist Jakobus noch darauf hin, dass wir in diesen Situationen nicht allein sind, dass wir Brüder und Schwestern haben, dass wir einander dabei helfen. Ich möchte zusammenfassen. Jakobus gibt sich die allergrößten Mühe zu zeigen. Ich habe mir auch die allergrößten Mühe zu zeigen gegeben und ich bin sicher, dass der Heilige Geist uns die allergrößten Mühe hat, uns das aufzuzeigen. Dass die Wankelmütigkeit nur überwunden und dass die Vollkommenheit, wie Gott sie mit uns vorhat, nur erreicht werden kann, wenn wir als ganzer Mensch von Gott ergriffen sind. Und diese Hingabe an Gott, verbunden mit Ehrlichkeit und Eindeutigkeit, die wird dann die tragende Kraft in unserem Leben. Ein letztes Wort aus dem Jakobusbrief. Ich habe Ruths Spiegel mitgenommen. Jakobus vergleicht unser Innehalten und Nachdenken mit dem Blick in den Spiegel.
Wer Gottes Wort nur hört, es aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Wer aber die Botschaft von der Rettung und Befreiung erkannt hat und immer wieder danach handelt, der hat sie nicht vergeblich gehört. Er kann glücklich sein, denn Gott wird ihn segnen und alles, was er tut. Amen.